Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich, schönen guten Abend. Der Notenbanker, der die Zinsen nur gesenkt hat, sie aber nie erhöht hat, das wird wohl das Vermächtnis von Mario Draghi sein. Der Chef der Europäischen Zentralbank hat heute noch einmal unterstrichen, in diesem Jahr wird der Leitzins wohl nicht mehr erhöht. Alles bleibt, wie es ist beim Leitzins. Dagegen gibt es viel Bewegung beim europäischen Flugzeugbauer Airbus. Tom Enders geht und sagt Tschüss auf der Hauptversammlung. Das sind zwei unserer Themen bis 17:30. So geht's nicht. Die Kritik der Union gestern war deutlich. Finanzminister Olaf Scholz hat seinen Entwurf für eine Reform der Grundsteuer vorgelegt. Aber der Koalitionspartner will nicht so richtig mitspielen. Denn Scholz möchte ein Modell, das den Wert von Immobilie und Grundstück berücksichtigt. Die Union aber fordert, dass die Länder Spielräume bekommen. Und die Deutsche Presseagentur schreibt sogar, dass das Kanzleramt den Entwurf zurückgewiesen habe. Steht die Reform der Grundsteuer auf der Kippe? Darüber spreche ich jetzt mit Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Guten Abend, Herr Landsberg.
Guten Abend, Frau Föhnrich.
Es steht spitz auf Knopf, ohne Regelung bis Ende des Jahres können die Kommunen die Steuern nicht mehr kassieren. Nehmen Sie schon leise Abschied von der Grundsteuer?
Das nehmen wir ganz sicherlich nicht, weil wir nämlich auf die Grundsteuer nicht verzichten können. Das sind 14 Milliarden, aber wie Sie richtig sagen, es ist 5:05. Wir erwarten, dass der Streit beendet wird und endlich ein Kabinettsbeschluss gefasst wird und das ins Gesetzgebungsverfahren geht. Der Streit ist auch nicht neu, genau genommen läuft er seit 20 Jahren. Wir haben 5 Kommunalwahlen in Deutschland, das sollten die Politiker in Berlin sich mal sehr gut überlegen.
Sie haben die 14 Milliarden angesprochen und Sie haben auch gesagt, dass einige Kommunen ohne dieses Geld nicht mehr handlungsfähig wären. Aber eigentlich ist ja viel wichtiger die Gewerbesteuer. Meinen Sie da nicht vielleicht den Teufel an die Wand?
Nein, das tue ich nicht. Wir haben natürlich Städte, denen es sehr gut geht, die auch hohe Gewerbesteuereinnahmen haben, aber nach der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer die zweitwichtigste Steuer und gerade die finanzschwachen Kommunen sind auf die unverzichtbar angewiesen. Sehen Sie, der Bund erwartet von uns Kindergärten bauen, Schulen bauen, renovieren, das erwarten auch die Menschen und dafür brauchen wir Geld und dieses Geld ist eben auch die Grundsteuer.
Das heißt, wenn jetzt Verbände wie Haus und Grund sagen, lass uns doch die Grundsteuer einfach abschaffen, vielleicht die Einnahmen der Kommunen, dass man das über die Einkommensteuer vielleicht kompensiert, davon halten Sie wahrscheinlich nicht so viel.
Davon halte ich überhaupt nichts, weil es eine eigene Steuer ist. Und Sie wissen doch, wenn ein Politiker sich heute hinstellt und sagt, wir erhöhen die Einkommensteuer oder auch die Lohnsteuer, damit die Kommunen mehr Geld bekommen, was dann in diesem Land los ist, ist völlig unrealistisch. Dahinter steckt so nach dem Motto, der Staat und die Kommunen soll alles leisten, aber Steuern wollen wir doch nicht so gerne bezahlen. So geht es nicht.
Ja, auf der anderen Seite, wir haben ja eine ziemlich angespannte Mietsituation in einigen Großstädten. Ohne Grundsteuer wenn eine Grundsteuer nicht mehr erhoben werden würde, würde das die Mieterin ja vielleicht entlasten?
Also da bin ich nicht sicher. Man muss mal schauen, was bedeutet das denn? Also im Schnitt bedeutet die Grundsteuer im Moment eine Belastung für den Mieter von 20 Euro im Monat. Glauben Sie ernsthaft, dass 20 Euro im Monat die Mietsituation in den Ballungsräumen wesentlich entlasten? Ich glaube das nicht und das entspricht auch nicht der Realität.
Dann schauen wir nochmal auf das, was die Union fordert. Die möchte eine Öffnungsklausel für einzelne Länder und Kanzlerin Merkel hat sich heute im Bundestag dafür auch offen gezeigt. Ich habe jetzt noch nicht genau verstanden, was das hieße. Hieße das dann, Bayern kassiert dann irgendwie nach Fläche und Berlin nach Wert? Oder wie verstehen Sie diese Öffnungsklausel?
Ich glaube, dass es genauso gemeint ist. Die Bayern haben immer gesagt, wir wollen uns an der Fläche orientieren. Das ist einfach und dann bleibt es auch alles niedrig und das können wir. Das haben wir nicht bisher auch schon so gemacht. Nur ich glaube, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das gerade abgelehnt hat. Dort steht wörtlich, es muss eine realitätsgerechte Abbildung des Wertes sein. Und es steht wörtlich in der Entscheidung, selbst der noch so hohe Verwaltungsaufwand rechtfertigt es nicht, von dieser Realitätsferne Abstand zu nehmen. Das heißt, nur an der Fläche, auch wenn wir uns das vielleicht alle wünschen, wird es nicht gehen. Und man muss ja auch sehen, Scholz hat ja schon nachgebessert. In dem jetzigen Gesetzentwurf, der jetzt zurückgewiesen worden ist, stehen im Prinzip nur noch 5 Parameter, nämlich die Größe, das Baujahr, die Lage, der Mietspiegel und die Bodenwertrichtlinie. Also das ist schon sehr, sehr stark pauschaliert und ich glaube, dass das funktionieren könnte.
Trotzdem gibt es auch am Scholz-Modell rechtliche Bedenken. Haben Sie Vertrauen, dass so eine Reform am Ende nicht dann doch wieder vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird?
Die Gefahr besteht immer, das wird natürlich Jahre dauern und deswegen bin ich auch ein Gegner, dass jedes Land jetzt nach einer Öffnungsklausel nach anderen Kriterien macht. Dann haben wir am Ende nicht nur eine Verfassungsgerichtsentscheidung, sondern vielleicht 10 oder 12, einen Flickenteppich von Steuern. Ich glaube nicht, dass das gut wäre. Es kommt hinzu, selbst wenn man sich auf solche Öffnungsklauseln versteht, werden die Länder überhaupt in der Lage sein, in der verbleibenden Zeit, wir haben jetzt schon bald Ende April, bis Ende des Jahres das umzusetzen. Da bin ich gar nicht so sicher. Das ist ja auch ein Gesetzgebungsverfahren. Also das wird eine sehr schwierige Kiste und ich hoffe sehr, dass die Koalition sich doch noch auf einen Entwurf verständigt.
Könnte das denn vielleicht auch Kalkül auch von Olaf Scholz vielleicht sein, diese ganze Hakelei, dass es am Ende dann vielleicht ja ein sehr, sehr einfaches Modell gibt, ein Flächenmodell oder am Ende dann eben doch gar keine Reform und die Grundsteuer dann nicht mehr kassiert werden kann?
Also ich schaue natürlich nicht in den Kopf des Finanzministers, aber das glaube ich eigentlich nicht. Er muss ja ein hohes Interesse haben, dass die Einnahmen der Kommunen nicht geringer werden, sondern eher größer, denn umso geringer unsere Einnahmen, umso größer sind die Forderungen an den Bund, das ist ja legitim. Also er kann eigentlich kein Interesse haben, dass der öffentlichen Hand auf kommunaler Ebene solche Einnahmen wegbrechen, das glaube ich nicht. Es ist natürlich nicht ganz so auszuschließen, dass man ein bisschen auf Zeit spielt und sagt, irgendwann ist der Druck so groß, dann wird mein Gesetzesentwurf vielleicht doch akzeptiert, aber das ist jetzt Spekulation.
Sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer der Städte- und Gemeindebundes. Herr Landsberg, danke für Ihre Zeit.
Bitte schön, Frau Fendrich.
Sie fehlen am Bau, aber auch im Verkehr und auch bei Banken. Noch immer bleiben in vielen Unternehmen Jahr für Jahr Lehrstellen unbesetzt. Und das, obwohl zugleich viele junge Menschen ohne Lehre dastehen. Mit der Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich heute auch die Bundesregierung beschäftigt, denn dort hat Ministerin Karliczek den Berufsbildungsbericht vorgelegt. Mit viel Licht, aber auch Schatten. Christiane Habermals berichtet.
Die schlechte Nachricht zuerst. Noch nie zuvor gab es so viele junge Menschen ohne Berufsausbildung wie heute. Die Zahl der Ungelernten zwischen 20 und 34 Jahren hat einen neuen Negativrekord erreicht. Das geht aus dem neuen Berufsbildungsbericht hervor, den Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute im Kabinett vorstellte. 2,1 Millionen Jugendliche hatten im Jahr 2017 keinen beruflichen Abschluss in der Tasche. Das sind über 14% dieser Altersklasse. Im Jahr davor waren es in Anführungsstrichen nur 1,88 Millionen. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels kein Ergebnis, mit dem die Wirtschaft zufrieden sein kann. Demgegenüber steht die gute Nachricht, wer eine Lehre macht, hat heute bessere Berufschancen als noch vor ein paar Jahren.
Die Chance, vom Ausbildungsbetrieb übernommen zu werden, ist vom letzten Bildungsbericht bis zu diesem weiter gestiegen,
betont Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und kommt zu dem Schluss.
Die berufliche Bildung in Deutschland ist ein attraktives Instrument für den Einstieg ins Berufsleben.
Trotz der vielen, die aus unterschiedlichen Gründen durch das Raster fallen, insgesamt stehen die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, gut. Auf 100 Bewerbungen kommen 106 Ausbildungsangebote. Mehr als 531.000 Ausbildungsverträge wurden im Ausbildungsjahr 2017/18 neu abgeschlossen, ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 1,6%. Hinzu kamen noch einmal 178.000 junge Menschen, in der großen Mehrzahl Frauen, die eine schulische Berufsausbildung im Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesen begannen. Der Bericht kommt zu dem Schluss, den Anstieg bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen sowie das gestiegene Ausbildungsinteresse sind in erster Linie auf die höhere Ausbildungsbeteiligung von Menschen mit Fluchthintergrund zurückzuführen. Allerdings gibt es auch bei vielen Betrieben Vorurteile gegenüber Ausländern. Türkisch- und arabischstämmige Jugendliche haben es laut Bericht besonders schwer, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Karliczek empfiehlt Praktika.
Wenn man die Hürde, sich nicht zu kennen, abgebaut hat, dann wird es häufig einfacher, miteinander dann auch sich zu überlegen, klappt das mit der Ausbildung? Man muss, glaube ich, bei den jungen Leuten mit migrantischem Hintergrund gucken. Zum Teil sind die noch nicht so fit in deutscher Sprache, wenn sie gerade erst bei uns sind, dass sie eine Ausbildung schon schaffen können. Dann bieten wir ja auch im Grunde Einstiegsszenarien, mit denen man im Grunde schon mal reingehen kann und sich kennenlernen kann.
Dennoch ist die Zahl der jungen Flüchtlinge, die eine Lehre begannen, zuletzt deutlich angestiegen. Und geflüchtete Männer interessieren sich überproportional häufig für einen Handwerksberuf. Migranten füllen also zunehmend die Lücken, die sich bei den Nachwuchskräften in den Betrieben auftun.
Christiane Habermals war das über den Berufsbildungsbericht. Unmittelbar vor dem EU-Sondergipfel heute Abend hat Kanzlerin Angela Merkel für eine Verschiebung des Brexit-Datums geworben. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Banner.
In der Regierungsbefragung des Bundestags sagte sie, die Bundesregierung sei weiterhin sehr an einem geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union interessiert.
Ja, ich glaube, dass die Verlängerung so kurz wie möglich sein sollte, aber sie sollte auch uns eine gewisse Ruhe geben, dass wir uns nicht alle zwei Wochen wieder mit dem gleichen Thema befassen müssen. Denn ich glaube, wir können davon ausgehen, dass unser Wunsch, dass es einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gibt, erhalten bleibt. Deshalb trete ich dafür ein, dass wir die Verlängerung durchaus über mehrere Monate machen können, aber nichts hinauszögern, sondern dann, wenn Großbritannien entschieden hat, auch der Austritt sofort erfolgen kann.
Die britische Premierministerin Theresa May wollte am Abend für eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni werben. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat hingegen eine Verzögerung um bis zu 12 Monate vorgeschlagen. Die Bundesregierung will Tempo beim umstrittenen Klimaschutzgesetz machen und stärkt Umweltministerin Svenja Schulze in Kernpunkten den Rücken. Bis Ende Mai erwarte man von den Fachministern Vorschläge für Instrumente zur Senkung der Treibhausgasemissionen, sagte Schulze nach der ersten Sitzung des sogenannten Klimakabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Bei den Vorgaben für einzelne Sektoren wie Verkehr oder Gebäude soll es bleiben. Auch eine CO2-Abgabe werde nicht ausgeschlossen. Im Klimakabinett vertreten sind die Ministerien für Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr und Bau sowie Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Die deutsche Flugsicherung erwartet auch für das laufende Jahr wieder Engpässe am deutschen Himmel. Es gebe nach wie vor zu wenig Lotsen und überlastete Verkehrsräume bei einem gleichzeitig wachsenden Flugverkehr, sagte DFS-Chef Klaus-Dieter Scheuerle.
Also ich befürchte, dass die flugsicherungsbedingten Verspätungen eher zunehmen werden, weil wir eben auch Lotsenschüler ausbilden. Und das bedeutet, dass eben die Kapazität von aktiven Lotsen eben auch für diese Ausbildungszeit in Anspruch genommen wird. Deswegen haben wir in manchen Bereichen eben sogar weniger Kapazität wie letztes Jahr. Deswegen werde ich nicht sagen können, dass wir weniger Verspätungen haben werden.
Im laufenden Jahr werde das Rekordaufkommen aus dem Jahr 2018 voraussichtlich nochmals um mehr als 3% auf dann 3,5 Millionen zu kontrollierende Flugbewegungen ansteigen. Jobcenter haben im vergangenen Jahr seltener Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen. Die Zahl ging im Vergleich zu 2017 um rund 49.000 auf 904.000 zurück. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Ein Grund für den Rückgang sei auch, dass die Zahl der Leistungsempfänger gesunken sei. Die monatliche Sanktionsquote blieb bei rund 3%. Sie gibt an, bei wie vielen Menschen pro Monat die Leistung gekürzt wurden. Ein Großteil der Sanktionen entfällt auf Meldeversäumnisse, wenn also beispielsweise jemand einen Termin beim Jobcenter ohne Angaben eines wichtigen Grundes nicht wahrnimmt. Die Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen hat eine weitere Milliardenmarke durchbrochen und wird damit mehr Geld einbringen als angenommen. Die Summe an Höchstgeboten und Zahlungsverpflichtungen wegen zurückgezogener Gebote stieg auf gut 5 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite mitteilt. Vor Auktionsbeginn waren Einnahmen zwischen 3 und 5 Milliarden Euro erwartet worden.
Wirtschaftsnachrichten von Eva Bahner waren das. Es war der letzte Auftritt für Major Tom. Der Airbus-Chef, der eigentlich Tom Enders heißt, hatte heute seinen letzten Auftritt als Vorstand auf der Hauptversammlung des Flugzeugbauers. In Amsterdam verabschiedete er sich von den Aktionären. Jürgen König beobachtet Airbus für uns. Als letzte große Amtshandlung hatte Enders vor kurzem das Aus des A380 verkündet. Herr König, übergibt Enders jetzt einen aufgeräumten Konzern?
Oh ja, das tut er. Und dazu gehört eben auch, dass Enders die Entscheidung rund um den A380 zu Ende geführt hat. Tom Enders hat viel erreicht. Er hat zum Beispiel aus der deutschen wie der französischen Regierung so etwas wie ganz normale Aktionäre gemacht. Er hat den politischen Einfluss reduziert, die nationalen Strukturen aufgelöst, damit auch die Firmensitze in München und Paris. Toulouse wurde zentraler Standort und von dort aus hat Tom Enders Airbus internationalisiert, hat Englisch als Konzernsprache durchgesetzt, hat Fabriken außerhalb Europas gebaut. Also er hat den Konzern wirklich neu aufgestellt. Die Korruptionsermittlungen, die es im Unternehmen gab, die haben auch vor Tom Enders nicht Halt gemacht. Mit seinem Abgang macht er jetzt einen personellen Neuanfang möglich. Auch das gehört zum aufgeräumten Konzern. Und was die Zahlen angeht, sie sind glänzend. Aktienkurs, Umsatz, Gewinn haben Rekordhöhen erreicht. Die Hauptversammlung erhöhte heute die Dividende um 15% auf nunmehr 1,65 Euro je Aktie.
Und wie hat die Hauptversammlung Enders dann verabschiedet?
Also die großen symbolischen Gesten der Aufsichtsgremien, die es ja vergleichbar früher gab, die blieben heute aus. Vielleicht, weil Tom Enders ein eher, sagen wir, robuster Typ ist, alles andere als sentimental. Entsprechend war auch der Abschied ein eher sachlicher. Enders wurde reihum gelobt. Er selber sagte, das war's, meine Mission ist beendet. Und das war's dann auch wirklich.
Ja, schauen wir noch auf die US-Regierung. Die hat im Dauerstreit über Subventionen für Boeing und Airbus gestern mit Strafzöllen gedroht, auch auf Flugzeugteile von Airbus. War das Thema, wie sehr könnte das Airbus treffen?
Dazu schweigt sich Airbus natürlich aus. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sprach von schmerzlichen Nachteilen für alle. Nehmen wir mal diese Formulierung. Konkret sagte Donald Trump, die WTO habe festgestellt, dass EU-Beihilfen für Airbus nachteilig für die USA seien. Damit müsse Schluss sein. Die EU-Kommission ihrerseits findet das stark übertrieben, prüft schon Gegenmaßnahmen wegen staatlicher Beihilfen der USA an Boeing, wird sich ebenfalls an die WTO wenden. Das ist ein Dauerstreit, dessen Folgen, um auf die Frage zu kommen, in jedem Fall beide Flugzeugbauer trifft. Und das klang heute auch an. Profitieren würden von diesen Folgen Hersteller in China und Russland, die noch keine wirkliche Konkurrenz zu Airbus und Boeing sind. In 10 Jahren aber könnte das anders sein.
Und das ist dann auch ein Thema für Enders Nachfolger, Guillaume Faury. Schauen wir auf ihn. Wie hat er sich präsentiert?
Auch eher sachlich, ohne große Gefühlsaufwallung. Guillaume Faury, 51 Jahre alt, leitete bisher die Zivilflugsparte von Airbus. Also er kennt das Unternehmen gut, ist dabei aber nicht in die Korruptionsfälle verwickelt. Und das wird hilfreich sein, wenn es darum geht, die Konzernspitze neu zu organisieren. Gleich 12 der insgesamt 17 Vorstände sind neu im Amt. 3 neue Vorstände kommen noch dazu aus anderen Branchen. Also daraus eine Mannschaft zu machen, das ist eine Herausforderung. Eines der Ziele Guillaume Faurys ist die grundlegende Digitalisierung von Airbus. Faury bringt Erfahrungen aus der Autoindustrie mit, will die Fertigungstechniken bei Airbus deutlich flexibilisieren, will also mit künstlicher Intelligenz Flugzeuge schneller bauen, grob gesagt. Und noch ein großes Ziel ist hier zu nennen, Guillaume Faury will unbedingt, dass Airbus das erste emissionsfreie Flugzeug baut. Also bewegt nur durch, sei es Elektromotoren, Wasserstoffantriebe sollen getestet werden, Brennstoffzellen ist ein großes Thema. Also Faury hat große Ziele und trat auch heute mit einem solchen Programm vor die Aktionäre.
Ausblicke und Einschätzungen waren das von Jürgen König zum Abschied von Tom Enders auf der Hauptversammlung von Airbus. Die Konjunktur weltweit kühlt sich ab und das könnte auch für die Finanzmärkte nicht ohne Folgen bleiben. Der Internationale Währungsfonds warnt vor Turbulenzen. Über die Gründe informiert Jan Bösche.
Die Alarmglocken läuten noch nicht, aber der Internationale Währungsfonds sieht wachsende Risiken überall auf den Finanzmärkten. Aus Sicht des IWF ein Dilemma für Entscheidungsträger in den einzelnen Ländern, die ja gleichzeitig versuchen, das sinkende Wachstum der Weltwirtschaft aufzufangen. Im Blick des Währungsfonds sind wieder einmal die Banken in der Eurozone. Zwar haben sie ihr Eigenkapital erhöht, die Gefahr von faulen Krediten ist gesunken, aber jetzt sorgt sich der IWF um die vielen Staatsanleihen, die die Banken halten. Diese Verflechtungen seien schon 2011 in der Euro-Krise ein Problem gewesen. Mit Sorge schaute IWF auch auf die Schulden vieler Unternehmen in den Industriestaaten. Sie gingen gefährlichere Finanzgeschäfte ein. Die Zahl der Anleihen mit schlechteren Ratings habe sich vervierfacht. Solange die Investoren guten Mutes sind, kein großes Problem. Sollte sich die Stimmung an den Märkten aber schlagartig ändern, könnte das die Bedingungen verschärfen. In der Eurozone müssten die Bankbilanzen weiter verbessert werden. China muss etwas gegen seine vielen Schattenbanken tun. Grundsätzlich gilt, die Länder sollten ihre Reformen und Regeln aus der Finanzkrise weiterführen und nicht aufweichen. Das gilt zum Beispiel für die USA, wo es Bestrebungen gibt, die verschärften Regeln wieder zurückzuschrauben.
Üppige Zinsen für Erspartes. Diese Zeiten sind längst vorbei. 2016, also vor 3 Jahren, hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 0 gesenkt. Und daran wird sich wohl auch in diesem Jahr nichts ändern. Die privaten Haushalte müssen sich also weiter gedulden. Anders könnte es vielleicht bei den Privatbanken aussehen. Die müssen schon ziemlich lange Strafzinsen zahlen und beklagen, inzwischen sei eine Summe von mehr als 20 Milliarden Euro zusammengekommen. Doch kommt EZB-Chef Mario Draghi ihnen entgegen? Aufschluss gab es heute nach der Zinssitzung der Notenbank und Mischa Erhard weiß mehr.
Die Strafzinsen in Höhe von minus 0,4% müssen Banken bezahlen, wenn sie kurzfristig Geld bei der Zentralbank parken. Damit sollen sie dazu animiert werden, das Geld lieber in Form von Krediten an Unternehmen zu verleihen. Man beobachte diese Maßnahme, sagte Mario Draghi, und man brauche noch Zeit, um sie und ihre Folgen weiter zu analysieren. Wir haben uns gefragt, wie stark ist die Profitabilität von Banken insgesamt betroffen von den negativen Einlagezinsen? Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass die Profitabilität der Eurobanken vergleichbar ist mit denen in Japan, höher als die von Banken in Großbritannien, wo es keine Negativzinsen gibt, und natürlich niedriger als die in den USA. Die EZB werde das weiter beobachten und entscheiden, ob es aus ihrer Sicht unerwünschte Nebenwirkungen der Strafzinsen gebe. Banken klagen vor allem darüber, dass sie etwa gegenüber der Konkurrenz in den USA schwere Nachteile durch die Strafzinsen hätten. Aus den USA kamen von Präsident Donald Trump gestern auch wieder Drohungen, weitere Strafzölle gegen die EU einzuführen. Zusammen mit dem Brexit und dem aktuell herrschenden konjunkturellen Gegenwind ist das für die Notenbank ein klarer Unsicherheitsfaktor. Natürlich haben wir die Herausforderung des Protektionismus als einen möglichen Faktor aufgelistet, der das Wachstum in Europa und weltweit dämpfen kann. Aber zunächst muss man auch erst einmal sehen, was passiert. Denn wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, zwischen Worten und Taten ist oft eine große Kluft. Die Konjunkturaussichten für den Euroraum jedenfalls hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Zudem ist die Inflationsrate wieder gefallen und hat sich damit weiter von der Zielmarke der Währungshüter von knapp 2% entfernt. Ein Abdriften Europas in eine Rezession hält die Europäische Zentralbank noch für unwahrscheinlich. Sollte sich die Situation verschlechtern, stünde die EZB aber bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um gegenzusteuern.
I think we've shown that we have plenty of instruments.
Die Zentralbank habe doch gezeigt, dass sie eine Menge an Instrumenten habe, unterstrich Draghi. Daran allerdings zweifeln mittlerweile viele Beobachter. So auch der Chefvolkswirt der UBS in Deutschland, Felix Hüfner.
Ja, das ist im Prinzip ein großes Problem. Da muss man auch klar sagen, dass die EZB wenig Munition hat. Sie kann natürlich die Zinsen weiter senken. Man kann neue Anleihen kaufen, aber das ist sehr beschränkt. Ich glaube, die Fiskalpolitik wird da mehr in die Pflicht genommen werden und ganz besonders die Deutschen.
Ein Instrument, das die EZB gerade vorbereitet, ist es, eine neue Runde längerfristiger Kredite zu besonders günstigen Konditionen an Banken zu vergeben. Die sollen ab September 2019 bereitstehen. Doch auch hier heißt es, abwarten. Details zu diesen Geldspritzen wollen Draghi und Co. in einer der kommenden Sitzungen erst liefern.
Die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank ohne große Überraschung. Also blicken wir jetzt auf die Börsenreaktion. Dorothee Holz ist für uns in Frankfurt am Main. Frau Holz, gab es Bewegung?
Ja, es gab Bewegung, weil es ja zumindest Beruhigungspillen gab. Und das hat dem DAX ganz kurz einen Ausschlag nach oben verschafft. Das war, als Draghi weitere Hilfsmaßnahmen in Aussicht gestellt hat, auch wenn da Experten dran zweifeln im Falle einer Konjunkturabkühlung im Euroraum. Und auch für die Banken hat man ja auch eine Abmilderung des Strafzinses im Blick. Ja, der DAX hat sich danach aber wieder in sehr ruhiges Fahrwasser begeben, notiert 0,5% höher bei 11.910 Punkten.
Wie ist es denn beim Euro? Hat der reagiert?
Der hat deutlicher reagiert. Die Aussicht auf eine noch längere Nullzinsperiode macht den Euro ganz einfach unattraktiver gegenüber dem Dollar. Der Euro hat Federn gelassen, ist auf $1.1245 gefallen.
Der Freitag als neuer Brexit-Tag, der scheint vom Tisch zu sein. Sorgt das für Entspannung?
Das hat eindeutig neben der EZB heute für Entspannung gesorgt. Die Angst vor einem Chaos-Brexit ist deutlich gesunken, zumal sich ja die Kanzlerin auch für eine Fristverlängerung ausgesprochen hat.
Schauen wir auf einzelne Aktien, die Deutsche Bank und die Commerzbank im Minus. Warum?
Das hängt auch mit Frau Merkel zusammen, zumindest zum Teil. Die hat ja heute im Bundestag Rede und Antwort gestanden, auch zur Bankenfusionsfrage. Die Gespräche sind ihrer Ansicht nach noch ergebnisoffen. Und das unterstreicht auch ein Artikel aus der Welt. Die Welt berichtet, dass Christian Sewing, also der deutsche Bankchef, erst nach Ostern entscheiden wolle. Er wolle sich nicht drängen lassen. Und er will auch wohl keine Prämie für die Commerzbank von 20-30% zahlen. Das setzt Deutsche Bankaktien zu. Die geben 0,8% nach. Letzter Platz im DAX. Commerzbankaktien büßen 2% ein.
Schauen wir noch auf den US-Flugzeugbauer Boeing. Da gibt es neuen Ärger wegen des Absturzes zweier 737 Max-Maschinen, klagen nämlich Aktionäre.
Ja, und die fahren auch ziemlich harte Geschütze auf, haben Boeing wegen angeblicher Vertuschung von Sicherheitsmängeln verklagt. Der Konzern habe Anlegern entscheidende Fakten hinsichtlich des Unglücksfliegers oder der Unglücksflieger verheimlicht. So hat Boeing zum Beispiel wichtige Sicherheitsfunktionen als kostenpflichtige Zusatzoptionen angeboten. Und die meisten Fluggesellschaften haben das deswegen nicht gekauft. Das wäre in der Tat ein Skandal. Die Aktien sind auf jeden Fall seit gestern wieder kräftig abgetaucht.
Und die Deutsche Telekom soll mehr Geld von der Konkurrenz kassieren dürfen für die sogenannte letzte Meile. Ist das gut für das Unternehmen?
Klar, wenn man eine offizielle Erlaubnis für eine Mieterhöhung bekommt, dann ist das natürlich gut für die Telekom. Die sogenannte letzte Meile oder das Mieten derselben soll von 10 auf gut 11 Euro steigen. Allerdings müssen die Rivalen noch zustimmen und die können Einspruch erheben, die Aktien deswegen leicht im Minus.
Dann schauen wir noch auf Anleihen und auf das Gold.
Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 25 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,07% und Gold steigt und steigt um 5 Dollar auf 1308 Dollar.
Das war der Börsenbericht von Dorothee Holz aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Kultur heute und Anja Reinhardt. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.